Ich lese die Schriftlesung für heute. Die steht in Philipper Kapitel 1, Verse 3 bis 11. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so dass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis zum Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden zur Ehre und zum Lob Gottes. Amen.
Das war die Schriftlesung für heute und glückselig sind die, die Gottes Wort hören und es bewahren. Das hat Jesus selbst zugesichert und das gilt auch heute, Länderspiel hin oder her. Es ist schön, heute mit euch hier zu sein. Schön, dass ein paar von euch sich auch heute aufgemacht haben, um Gottesdienst zu feiern und um Gottes Wort zu hören. Es freut mich richtig, dass der Mittwoch-Gottesdienst genau zu diesem Zweck wieder am Start ist und ich heute jetzt auch dazu stoßen kann. Den Anfang, den konnte ich ja nur über den Podcast verfolgen, weil wir, das heißt meine Frau und unsere Kinder, noch verreist waren. Naja, jetzt ist also schön, auch physisch am Mittwochabend mit euch dabei zu sein. Soweit so gut. Kurz für die von euch, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Christoph und ich darf im Rahmen von der Neuauflage vom Mittwochsgottesdienst jetzt heute und hoffentlich auch in Zukunft hier in der Gemeinde am Wort dienen. Heute und in den kommenden Wochen will ich also mit euch tiefer eintauchen in Gottes Wort, wie es uns Paulus mit seinem Brief an die Gemeinde in Philippi hinterlassen hat. Und es ist schon was Besonderes für mich, dass ich gerade bei der Passage hier einsteigen kann, weil in unserem Text heute, da hat sich tatsächlich auch mein Taufvers versteckt von damals, das ist nämlich Philipper 1, Vers 6, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Und auch wenn wir heute den Schwerpunkt auf die Verse 3 bis 5 legen werden, ist es doch so, dass ich, so Gott will, nächste Woche auch die Predigt halten darf und wir dann auch zu meinem Taufvers kommen werden. Bevor ich jetzt also anfange, hier wild im Text zu springen, lasst uns zu Beginn erstmal den Abschnitt von der heutigen Lesung als Ganzes anschauen. Den wollen wir mal kurz auf uns wirken lassen. Das sind ja warme Worte für die Philipper, oder? Die herzliche Liebe Christi Jesu hegt Paulus für die Philipper und er trägt sie ständig im Gebet. Und im Text, da werden auch viele Themen angeschnitten, nicht wahr? Da ist zum Beispiel die Rede davon vom ersten Tag an bis jetzt, vom Anfang bis zum Ende des guten Werks in den Gläubigen und bis zum Tag Jesu Christi. Das lesen wir da. Wenn wir so auf den Text schauen, dann ahnt man vielleicht manches einerseits von der Zuneigung, die Paulus zu den Philippern hatte. Das hat Alex auch schon mal in seiner Einleitung hier vor 2 Wochen betont. Und andererseits auch von der inhaltlichen Tiefe, die die Beziehung da geprägt hat. Aber die erste spannende Beobachtung, die wir am Text machen können, ist die, dass all diese zwischenmenschliche Zuneigung und der Blick auf das große Ganze von Gottes Handeln an den Philippern in Dankgebet und in Fürbitte bei Paulus münden. Diese Dinge hier, die Paulus so sehr bewegen, die treiben ihn also ins Gebet. Es geht heute also sicher irgendwie um das Thema Gebet. Und das ist ja ein großes und auch ein fundamental wichtiges Thema für alle, die an Gott glauben. Und doch auch eins, das uns vielleicht manchmal ein wenig unangenehm ist. Es ist ja, ein Thema, das manchmal unbequem ist, weil wir irgendwie so eine Ahnung davon haben, dass wir vielleicht mehr oder besser beten sollten, als wir das tun. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie es jeweils um euer Gebetsleben gerade konkret bestellt ist, aber vielleicht habt ihr auch schon mal gedacht, dass ihr mit dem Beten irgendwas falsch macht oder gern mal von einem großen Beter lernen würdet, wie man es macht. Die gute Nachricht, heute ist die Gelegenheit. Und nicht, dass wir uns jetzt falsch verstehen, ich rede nicht von mir selbst, sondern natürlich von Paulus, der uns in unserem heutigen Abschnitt einen Einblick gibt in sein Gebetsleben. Heute und nächste Woche können wir uns vielleicht ein bisschen was von Paulus abschauen, wann, wie und warum ein großer Beter sein Gebet tut. Und dabei werden wir sehen, dass so ein inniges Gebet, wie das von dem Paulus hier in den Versen 3 bis 5 berichtet, von einer innigen Gemeinschaft herrührt. Eine innige Gemeinschaft, die führt zu einem innigen Gebet. Und zwei Dinge sind es, die wir uns in dem Zusammenhang vornehmen werden. Nämlich zum einen, wie so ein inniges Gebet aussieht, beziehungsweise wie man echte Dankbarkeit angemessen äußern kann. Und zum anderen wollen wir uns anschauen, was der Grund für so eine aufrichtige Dankbarkeit und Fürbitte ist. Wie sieht das Gebet hier aus und was ist der Grund? Das sind die zwei Sachen, um die es gehen soll. Darüber will ich sprechen und wir werden hoffentlich erkennen können, dass die Gemeinschaft im Dienst fürs Evangelium unsere Dankbarkeit Gott gegenüber, die Fürbitte für die Geschwister und damit auch unser ganzes Gebetsleben beflügeln kann. Und von Paulus können wir uns hier was abschauen, wie wir diesen Dank verbunden mit Fürbitte angemessen vor Gott bringen. Lasst uns also jetzt in den Text einsteigen. Heute, wie gesagt, in die Verse 3 bis 5. Diese Verse, die nehmen wir uns wieder in zwei Teilen vor. In den Versen 3 bis 4 berichtet Paulus von seinem Dank Gott gegenüber. Und im Vers 5 lässt er die Philipper wissen, warum er dankbar ist. Widmen wir uns erstmal dem Bericht über Paulus Dank und zwar mit Hilfe von ein paar W-Fragen. Lasst uns zuerst einmal anschauen, wem Paulus dankt, dann wann Paulus dankt und schließlich noch, wie Paulus dankt. Im zweiten Teil schauen wir uns dann eben noch an, warum Paulus dankt. Legen wir also los mit dem Wem. Wem dankt Paulus? Da sagt unser Text, ich danke meinem Gott. Paulus dankt also Gott. Das ist irgendwie eine nüchterne Feststellung und ist auf den ersten Blick vielleicht auch wenig spektakulär. Aber denkt man genauer drüber nach, ist das doch was, das ein paar Gedanken wert ist. Seht mal, Paulus freut sich über die Philipper, die ihn, das hat der Alex eben in seiner Einleitung auch gesagt, auch materiell stark unterstützt haben. Die Philipper, die haben für Paulus in vielerlei Hinsicht gesorgt. Die haben sich um ihn gekümmert. Die Reaktion von vielen von uns, die wäre doch jetzt bestimmt in erster Linie ein dickes Dankeschön zu geben an die Menschen, die uns unterstützen. Und vielleicht das in zweiter Linie an Gott. Bei Paulus ist es anders. Der Dank, der geht hier an Gott. Und das ist jetzt keine Haarspalterei, sondern ich denke, das ist ein wesentlicher Punkt, wenn wir ein richtiges Bild von Gott haben. Jede gute Gabe kommt von Gott, wie Jakobus das an einer Stelle schreibt. Jede gute Gabe. Also gilt es auch von dem Guten, das andere Menschen uns geben. Es kommt letztlich von Gott. Und wenn wir das wirklich glauben, dann ist es nur natürlich, Gott hierfür auch zu danken. Und damit wäre des Dankens eigentlich auch schon genug. Paulus dankt hier Gott und nicht den Philippern. Klingt es jetzt komisch, unhöflich vielleicht, ad hoc vielleicht ja, aber eigentlich ist es doch was richtig Schönes. Paulus bringt seine Dankbarkeit über die Philipper in erster Linie Gott gegenüber zum Ausdruck. Und das entspricht auch ganz seiner Gewohnheit. Zwischen 40 und 50 Mal lesen wir in den Briefen von Paulus von seiner Dankbarkeit. Und nur genau ein einziges Mal schreibt er dabei, dass er einem Menschen dankbar ist. Paulus Dank, der geht also fast immer an Gott. Und das ist nicht komisch, das ist gut so. Schaut mal, schon beispielsweise wir als Arbeitnehmer freuen uns ja, wenn uns jemand lobend beim Chef erwähnt. Und jedes Kind freut sich doch, wenn es von anderen vor den Eltern gelobt wird. Und naja, Gott, der ist sozusagen unser Chef und Gott, der ist unser Vater. Es ist doch toll, wenn der Dank für unsere Dienste nicht so auf der horizontalen Ebene bleibt, sondern sozusagen hochgeht in die Führungsetage. Wie schön wäre es also, wenn wir mit dem Dank für unsere Geschwister, so wie Paulus, viel öfter zu Gott als nur zu den Geschwistern kommen würden. Genau dieses Schema wendet Paulus hier an. Das Dankeschön, das bekommt nämlich größeres Gewicht dadurch, dass es halt nicht nur gegenüber dem Wohltäter geäußert wird, sondern gegenüber der Autorität, die sozusagen drüber steht. In Philipper 1, Vers 3 lesen wir dann weiter. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke. Dieses so oft ich an euch gedenke, das passt hier genau ins Bild. Darin steckt nämlich vom griechischen Wort her nicht nur das Konzept, sich halt an etwas zu erinnern, eben an etwas zu gedenken, sondern auch das Konzept, jemanden im Gebet zu erwähnen. Es geht in unserer Stelle also nicht nur darum, dass ich mich selbst an jemanden erinnere, sondern dass ich sozusagen Gott an jemanden erinnere. Paulus, der schwelgt hier nicht bloß in seinen eigenen Erinnerungen an die Philipper nach dem Motto, ach, war das schön, als mich die tolle Gemeinde da unterstützt hat, sondern der erinnert hier Gott an die Philipper. Der erwähnt sie lobend und dann auch verbunden mit Fürbitte bei Gott. Nochmal, Paulus, der erinnert nicht sich selbst an seine Geschwister in Philippi und an deren Wohltaten, sondern der erinnert Gott an seine Geschwister in Philippi und an deren Wohltaten. Wie großartig ist es, wenn wir auch auf so eine Weise unser Gedenken gegenseitig im Gebet bewahren. Wenn ich Gott an dich erinnere und du Gott an mich erinnerst. Wenn wir uns das zu Herzen nehmen würden. Kennt ihr auch so Gebetszeiten, die irgendwie eine gravierende Schlagseite zu den eigenen Anliegen haben und wo die Anliegen der Geschwister verhältnismäßig viel zu kurz kommen? Solche Gebetszeiten, in denen wir vor allem um uns selbst kreisen, die würden doch ein Ende finden, wenn wir mehr dahin kämen, unser Andenken vor Gott viel mehr gegenseitig zu bewahren, anstatt dass sich jeder um sein eigenes Andenken bei Gott kümmert. Eine Einstellung wie die von Paulus, die schafft uns Raum, uns gegenseitig wirklich im Gebet zu tragen. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke. Mit anderen Worten, ich erwähne euch lobend, mit Dank und mit Fürbitte bei unserem gemeinsamen Chef und Vater, jedes Mal, wenn ich ihn an euch erinnere. Also, sagt euch gern auch weiter gegenseitig Danke, aber lasst uns mit dem Dank füreinander vor allem zu Gott kommen und unser Andenken vor Gott auf diese Weise gegenseitig pflegen. Was lernen wir also von Paulus? Wem sollen wir danken? Gott natürlich. Okay, gehen wir weiter vom Wem zum Wann. Wann dankt Paulus? Paulus schreibt, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue. Wann also dankt Paulus? Naja, die einfache Antwort auf die Frage wäre jetzt immer. Paulus dankt, wie wir hören, so oft alle Zeit in jedem Gebet. So steht es ja da geschrieben. Damit stecken wir mittendrin in einem herausfordernden Thema. Wenn wir nämlich Beschreibungen wie die da von Paulus' Gebetsleben hören, und die hören wir ja nicht unbedingt selten von ihm, dann kann in manchen von uns doch vielleicht von Zeit zu Zeit so ein Anflug von Verzweiflung aufsteigen, oder? Mir geht es jedenfalls manchmal so, weil wir dann unser eigenes Gebetsleben dagegen halten, das selten genug die Auszeichnung so oft alle Zeit und in jedem Gebet verdient. Das Wann oder wie oft des Gebets, das kann dann unangenehm sein. Wir wollen uns aber jetzt mal versuchen, uns dem heute zu stellen. Schauen wir es uns aber erstmal genauer an. Was genau meint Paulus denn eigentlich damit, wenn er schreibt, dass er alle Zeit betet? Meint Paulus hier, dass er nichts anderes tut, als jede Sekunde im Gebet für die Philipper zu verharren? Und die Antwort darauf lautet, das ahnt ihr vielleicht schon, nein. So zu denken wäre ganz bestimmt eine Fehleinschätzung. Denn alle Zeit betet Paulus ja auch schon, wie er es uns selbst bezeugt, für die Römer, für die Korinther, für die Kolosser, für die Thessalonicher und auch für den guten Philemon. Um nur mal diejenigen zu nennen, von denen wir halt durch die Briefe von Paulus wissen. Das verträgt sich also schwierig, wenn man annehmen will, dass alle Zeit eine Tätigkeit meint, die sozusagen 24/7 stattfindet. Außerdem wissen wir ja von Paulus, dass er auch profan gearbeitet hat, der war ja Zeltmacher, dass er gepredigt hat und dass er gegessen hat und was weiß ich, was er noch alles gemacht hat. Der hat schlicht nicht seine gesamte Lebenszeit dem Gebet für die Philipper gewidmet. Man kann es hier also nicht wortwörtlich verstehen. Jetzt könnte man vielleicht meinen, der Paulus, der wäre halt die ganze Zeit über in einer mehr oder weniger vagen Geisteshaltung des Gebets gewesen und dass eben mit Allzeit genau das gemeint ist. Und ja, vielleicht war Paulus in so einer permanenten inneren Gebetshaltung, ich weiß es nicht. Aber unser Text, der spricht hier nicht davon. Paulus, der schreibt hier wörtlich, dass er alle Zeit seine Fürbitte tut. Und dieses Tut, das zeigt an, dass er hier eine konkrete Tätigkeit auch im Blick hat. Eben etwas, das man tut. Eine Sache, der ich mich in einem Moment widmen kann und in einem anderen eben auch nicht. Wenn ich mich zum Beispiel gerade auf meine Arbeit konzentriere oder wenn ich ein Buch lese, in ein Gespräch vertieft bin und einen Streit bei den Kindern schlichten muss, dann kann ich einfach nicht gleichzeitig eine sinnvolle Fürbitte tun oder einen aufrichtigen Dank abstatten und schon gar nicht für alle möglichen Glaubensgeschwister und Gemeinden gleichzeitig. Das Gebet, wie es Paulus hier im Sinn hat, das ist also was ich bewusst tue. Das ist was, das über eine irgendwie dauerhaft geöffnete Leitung nach oben hinausgeht. Dank und Fürbitte, das sind für Paulus hier bewusste, konkrete Tätigkeiten und keine irgendwie vagen Geisteshaltungen. Und der Paulus, der will uns auch sicher kein Vorbild für ein ständiges Multitasking sein, in dem Sinn, dass man zum Beispiel ständig für andere beten und gleichzeitig die Wäsche machen soll oder dass man ständig für andere beten und gleichzeitig seine Bachelorarbeit schreiben soll oder dass man ständig für andere beten und gleichzeitig wieder für andere beten soll. So ist es nicht gemeint. Wenn man das kann, gut, aber wenn nicht, dann ist das jetzt nicht ungeistlich oder zeugt von einem schlechten Gebetsleben. So, jetzt haben wir damit ja unsere relative Gebetslosigkeit erfolgreich entschuldigt, oder? Ja, aber leider nicht ganz. Denn was meint Paulus denn dann, wenn er sein ständiges Gebet hier erwähnt? Was können wir uns mit Blick auf das Wann von Gebet bei Paulus für unser eigenes Gebetsleben abschauen? Naja, Paulus, der ist uns hier ein Vorbild darin, regelmäßige Gebetszeiten zu pflegen. Wenn Paulus schreibt, dass er alle Zeit betet, dann meint er sicher, dass er regelmäßige Gebetszeiten pflegt. Und dass es ganz schriftgemäß ist, Gebetszeiten zu halten, das sehen wir ja schon zum Beispiel bei Daniel, bei Jesus, bei Petrus, bei Cornelius und auch anderen mehr in der Bibel. Und der Paulus, der war da keine Ausnahme. Pflegen wir feste Gebetszeiten, dann pflegen wir wahrscheinlich auch ein beständiges Gebet. Eine hilfreiche Illustration für diese Art von beständigem Gebet in festen Gebetszeiten also ist das sogenannte beständige Opfer im Alten Testament. Das wurde nämlich nur jeden Morgen und Abend dargebracht und wurde trotzdem das beständige Opfer genannt. Der Altar, der musste dann nicht rund um die Uhr in Betrieb sein, sondern schlicht verlässlich und regelmäßig. Dann war das Opfer beständig. Willst du also ein Anliegen oder besser einen Menschen beständig vor Gott bringen, dann schaff die Gebetszeiten und gib den Anliegen bzw. den Menschen darin auch Raum. Wann hat also Paulus für die Philipper gebetet? Ganz bestimmt regelmäßig in seinen Gebetszeiten und nicht nur in so einer vagen, permanenten Gebetshaltung. Lasst euch vom Paulus Vorbild also dann gerne ermutigen, regelmäßige Gebetszeit zu pflegen, wenn ihr das nicht ohnehin schon tut und darin auch Gott immer wieder eure Geschwister im Glauben zu bringen. Für so Gebetszeiten, das sollte uns unsere Zeit auch nicht zu kostbar sein und sie sollte uns auch nicht zu kostbar sein, um immer wieder denselben Personen darin Raum zu geben, für sie zu danken und für sie auch zu bitten. Lass dein Danke und dein Bitte also bei Gott nicht so ein schnelles aus reiner Höflichkeit sein, wie das ja oft in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen mal der Fall ist. Wir neigen dazu, die Angewohnheit von so einem schnellen Bitte und Danke, was dann manchmal auch so ein Dreschen von Floskeln ist, ja in unser Gebetsleben irgendwie zu übertragen, wenn wir es denn überhaupt tun. So soll es aber nicht sein. Unser Dank und unsere Bitte, die können viel inniger sein, wenn wir sie beständig auch vor Gott bringen. So viel also zum Wann des Gebets, zum Beten und Danken alle Zeit. Bevor wir jetzt aber vom Wann zum Wie des Danks kommen, lass mich eine Sache noch kurz klarstellen, dieses Plädoyer jetzt hier für feste Gebetszeiten und so, das soll keine Abwertung von spontanem Gebet sein oder irgendwie meinen, dass es falsch wäre, wenn man den ganzen Tag in Kontakt ist mit unserem himmlischen Vater. Das Gegenteil ist ja der Fall, was wir irgendwie durch Internet und Smartphone in unseren Beziehungen hier erst seit relativ kurzem haben, das ist gegenüber Gott schon immer möglich gewesen. Da ist tatsächlich die Leitung immer offen und niemand, der soll jetzt seine Kommunikation mit Gott auf feste Termine am Morgen, Mittag und Abend beschränken. Die Leitung, die ist immer offen. Aber feste Termine, die helfen uns einfach dabei, verlässlich und beständig für bestimmte Anliegen auch zu beten. Pflegen wir ein beständiges Gebet in Form von festen Gebetszeiten, dann hilft uns das, verlässliche Beter zu sein. Dann braucht einem dann auch nicht das Gewissen zu schlagen, dass man jetzt heute schon seinen Geist irgendwie dem Wocheneinkauf oder sonst was gewidmet hat. Denn auch so alltägliche Dinge, die müssen sein und die sollen auch für den Herrn geschehen. Und die schaden einem beständigen Gebet nicht. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist auch die, wenn es stimmt, was unser Herr, was Jesus sagt, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund, dann ist es doch einfach traurig, wenn unser Mund Gott gegenüber stumm bleibt, wenn es um den Dank und die Fürbitte für unsere Geschwister geht. Dann ist das tatsächlich ein Armutszeugnis für unser Gebetsleben und unsere Gottesbeziehung und auch für unsere Gemeinschaft. Feste Gebetszeiten, die können also helfen, weil sie eine Plattform bieten, das regelmäßig Danken und Bitten für die Geschwister eben nicht zu vernachlässigen. Jesus hat's gemacht, Paulus hat's gemacht, viele haben es gemacht, wir können es auch machen. Bete verlässlich für deine geistliche Familie. Also, wem wollen wir danken? Gott wollen wir danken. Und wann wollen wir danken? Ständig. Wir wollen verlässlich unseren Dank und die Fürbitte für unsere Geschwister bei Gott abstatten. Jetzt zur Frage, wie, auf welche Art und Weise soll das passieren? Wie sollen wir uns dafür an Gott wenden? Den Dank und seine Fürbitte, die bringt er, so schreibt es Paulus hier, mit Freuden zu Gott. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue. Freude im Gebet. Wie geht's euch, wenn ihr die Worte hört? Bestimmt danken viele von uns von Zeit zu Zeit mal Gott mit Freude, wenn zum Beispiel ein großes Gebetsanliegen Beantwortung gefunden hat. Aber wie sieht's aus so in den normalen Gebetszeiten? Sind wir da auch immer aufs Neue mit Freude erfüllt oder hält sich die Freude im Gebet dann nicht doch eher in Grenzen? In seinem kleinen Büchlein mit dem passenden Namen Mit Freude beten, da bezeichnet der reformierte Theologe, Michael Reeves heißt er, Unlust zum Gebet als praktizierten Unglauben. Und das ist hart, aber irgendwie auch wahr. In dem Maß, in dem wir träge zum Gebet sind, in dem Maß zeigen wir doch eigentlich, dass wir gar nicht mit dem allmächtigen Gott rechnen, dem wir alles verdanken und dem alles möglich ist. Unlust zum Gebet ist praktizierter Unglaube. Und man quält sich dann vielleicht ab und zu zum Gebet, weil man eigentlich weiß, dass das zum Christsein irgendwie dazugehört oder weil einen das schlechte Gewissen wegen seiner Gebetslosigkeit vielleicht plagt oder warum auch immer. Aber mit großer Freude ist man dann vielleicht nicht dabei. Wenn die Freude im Gebet fehlt, dann ist es auf Dauer ein Problem oder dann wird das Gebet wahrscheinlich weniger werden und der Glaube, der Unglaube mehr und mehr um sich greifen. Jetzt waren die bisherigen Punkte der Predigt, wem sollen wir danken und wann sollen wir danken bzw. beten, zwei, bei denen man jetzt geneigt sein kann zu sagen, okay, dann danke ich eben ein wenig mehr Gott als Menschen und bete vielleicht etwas regelmäßiger, als ich das bisher gemacht habe. Das kann ich mir vornehmen, das kann ich umsetzen. Aber Gefühle wie Freude zum Beispiel, da wird es wohl eher schwer fallen, sich halt zusammenzureißen und sich eben einfach ein bisschen mehr zu freuen. Das geht nicht auf Knopfdruck. Mit der Freude ist es also so eine Sache. Dabei will ich jetzt gar nicht sagen, dass man immer mit Freude beten muss. Natürlich kann ich Gott auch mein Leid klagen oder schwere Nöte vor Gott bringen und darf auch und soll auch kommen, wenn mir mal eigentlich nicht danach ist. Und es ist auch niemand perfekt in diesem Leben, auch kein perfekter Beter. Es geht bei der Freude auch nicht darum, dass man jetzt eine gute Miene zum bösen Spiel macht oder irgendwie ein frommes Theater veranstaltet. Aber Freude ist doch etwas, das gerade, wenn es wie hier um Dank und um Fürbitte geht, auf Dauer nicht ganz ausgeklammert werden kann. Paulus jedenfalls, der ist nicht widerwillig bei der Sache, sondern der dankt Gott mit Freuden. Zwei kleine Wörter sind es und die haben Gewicht, besonders weil sie hier von Paulus kommen. Der Alex hat es eben in der Einleitung erwähnt. Denken wir nochmal zurück an die Umstände, in denen Paulus sich gerade befindet, als er diesen Brief schreibt. Der Paulus, der war in Gefangenschaft, in Ketten und dem hat schlimmstenfalls das Todesurteil gedroht. Wie wäre es uns dann wohl zumute gewesen? Hätten wir uns da auch mit Freuden an Gott gewendet? Würden wir überhaupt Dank und Fürbitte für unsere Geschwister darbringen oder nicht eher für unsere eigene Situation beten? In drei von seinen Briefen, da schreibt der Paulus, dass er mit Freude betet und es ist wirklich bemerkenswert, dass all drei Briefe welche sind, die er aus der Gefangenschaft geschrieben hat. Wie kann Paulus also gerade in diesen Situationen so eine Freude beim Beten empfinden und dann auch noch beim Gebet für andere? Die Antwort ist die, der Paulus, der kann sich freuen, weil der Grund seiner Freude nicht wie er selbst in Fesseln liegt. Der Grund seiner Freude, der liegt nicht wie er selbst in Ketten. Den Grund für die Freude von Paulus, den kann auch kein König oder Kaiser in Ketten legen. Und wenn wir täglich aus der Quelle der Freude von Paulus trinken könnten, dann kämen wir ganz bestimmt auch mehr und mehr dahin, auch täglich mit Freude zu danken und zu bitten. Das Geheimnis von Paulus' Freude und der Grund für seine Dankbarkeit, dem wollen wir uns jetzt im zweiten Teil der Predigt anfangen zu widmen. Wobei man eben genauer wohl von Gründen sprechen müsste. Denn Paulus' Freude im Gebet, die ist hier in zwei Dingen gegründet. Und zwar in der Gemeinschaft mit seinen Glaubensgeschwistern in Philippi zum einen. Das wäre sozusagen Philippa 1, Vers 5. Und in Gott zum anderen. Das wird deutlich, wenn wir dann Philippa 1, Vers 6 noch mit dazu nehmen. Diese Gründe zur Dankbarkeit und Freude jedenfalls, die können auch unser Gebetsleben neu anfachen, wenn es vielleicht eingeschlafen ist. Heute wollen wir uns jetzt noch die Zeit nehmen, über Grund zur Freude und Dankbarkeit Nummer 1 und damit über Philippa 1, Vers 5 nachzudenken. Und das ist wirklich ein Grund zur Freude. Warum ist Paulus froh und dankbar? Wir lesen in Philippa 1, Vers 5, dass Paulus mit Freuden dankt, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Für die Gemeinschaft der Philippa am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Und da haben wir in der letzten Predigt, in der vorletzten schon gehört, dass die Gemeinde in Philippi die erste auf europäischem Boden war und dass die eben seit ihrer Gründung im permanenten Austausch mit Paulus gestanden hat. Vom ersten Tag an bis jetzt sind sie dabei gewesen. Die Philipper, die waren also nicht so das Fähnchen im Wind, da ist der Same, den Paulus gesät hat, so wirklich auf einen guten Boden gefallen. Vom ersten Tag an sind sie dabei. Was ist hier aber mit der Gemeinschaft am Evangelium gemeint? Das griechische Wort, das Paulus hier für die Gemeinschaft benutzt, das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Koinonia heißt es. Koinonia, Gemeinschaft. Aber dieses Wort, das Koinonia, das hat noch einen weiteren Sinn als unser Wort Gemeinschaft. Das kann nämlich auch eine Gabe oder einen Beitrag meinen. Man hat Gemeinschaft in dem Sinne dann, wenn man auch etwas einbringt, beziehungsweise wenn man gemeinsam an etwas arbeitet. Wir haben zum Beispiel als Bürger Gemeinschaft in Bezug auf den Staat oder als Gesellschafter Gemeinschaft an einem Unternehmen oder was auch immer. Und das ist ganz sicher auch ein Sinn, der hier mitschwingt. Wörtlich schreibt Paulus, dass er dankt wegen der Koinonia, wegen der Gemeinschaft für oder im Evangelium. Und der Paulus, der denkt da ganz sicher nicht nur daran, dass die Philipper eben auch das Evangelium angenommen haben und also gerettet sind und im Besitz des Heils sind, sondern auch daran, dass sie sich wiederum selbst für das Evangelium eingesetzt haben. Und der Paulus, der nennt in Philippa 4, Verse 15 bis 16 ein Beispiel, wie der Einsatz von den Philippern eben ausgesehen hat. Ich lese die Verse gerade einmal vor. Und ihr Philipper wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat in Geben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonich habt ihr mir einmal und sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. Die Philipper haben also unter anderem dadurch einen Beitrag zum Evangelium geleistet, dass sie den Dienst von Paulus unterstützt haben. Die haben mit daran gearbeitet, dass das Evangelium weiterläuft, indem sie Anteil genommen haben an dem Dienst von Paulus. Das ist Gemeinschaft. Das lief also ungefähr so ab. Paulus bringt den Philippern das Evangelium. Die Philipper sind froh und dankbar und zeigen das unter anderem dadurch, dass sie ihrerseits beitragen zu dem Dienst, der ihnen das Evangelium gebracht hat. Das wiederum macht den Paulus froh und dankbar Gott gegenüber, was seinerseits wieder die Philipper ermutigt hat und so weiter. Und daran kann man erkennen, wie dieses Gemeinschaftsprojekt fürs Evangelium die Freude und die Dankbarkeit Gott gegenüber sozusagen potenzieren kann. Diese Art von Gemeinschaft am Evangelium, die vermehrt dann die Dankbarkeit, die vermehrt die Freude und die vermehrt letztlich das Lob Gottes. Darin, dass wir aktiv teilnehmen am Dienst von unseren Geschwistern, dass wir Gemeinschaft an diesen Diensten für das Evangelium üben, da schlummert ein riesiges Potenzial zum Segen für uns und zu Gottes Ehre. Für uns alle als Christen geht es ja in irgendeiner Form darum, die frohe Botschaft nicht nur zu empfangen, sondern auch weiterzugeben zur Ehre und zum Lob Gottes. Und jeder Dienst im Glauben und auch konkret hier in der Gemeinde, der ist so ein kleiner Mosaikstein von dieser Arbeit für das Evangelium, für die frohe Botschaft von Jesus Christus. Lasst uns also so einen echten Beitrag fürs Evangelium leisten, sei es eben durch den eigenen Dienst, den wir übernehmen, wie hier in Philippi zum Beispiel der Paulus das getan hat, oder dadurch, dass wir den Dienst von unseren Geschwistern unterstützen, wie zum Beispiel die Philipper das dann Paulus unterstützt haben, sei es durch Gebet, Ermutigung, durch materielle oder praktische Hilfe. Dienen und unterstützen, das sind auch Zeichen von christlicher Koinonia und das sind Motoren von Dankbarkeit, von Freude und damit auch von Fürbitte. Dass du deinen Bruder oder deine Schwester in ihrem Dienst unterstützt, das sollte dann auch nicht lästig sein. Das gehört zur Gemeinschaft dazu. Es hilft deinem Bruder oder deiner Schwester. Es dient dir zum Segen, zum Beispiel dadurch, dass dein Bruder oder deine Schwester sich dann mit Dank und Fürbitte zu Gott wendet. Und das ehrt auch Gott. Ein kleines Beispiel kann ich an der Stelle geben, dass ich jetzt vor kurzem erleben durfte als Ordner sozusagen hier in der Gemeinde. Weil vor kurzem war es halt so, dass ich meinen Terminkalender leider nicht ganz im Griff hatte und da habe ich es versäumt, einen Dienst rechtzeitig zu tauschen, den ich sonntags gehabt hätte, ist mir dann Samstagabend aufgefallen, als ich mit meiner Familie halt weg war, gar nicht hier. Und es war also relativ knapp und dann habe ich in meiner Not schnell in unsere Ordnergruppe da geschrieben und um Hilfe gebeten, ob jemand noch kurz tauschen kann. Und hat sich ziemlich schnell ein lieber Bruder gemeldet, ist kurzfristig für mich eingesprungen und hat es sogar gemacht, ohne einen Dienst zu tauschen, sondern hat das halt zusätzlich übernommen. Und das hat natürlich meinem Dienst sehr geholfen und mich aber auch zu Dank gegenüber Gott und darüber hinaus zu weiterer Fürbitte für ihn eben und für seinen Dienst bewegt. Und so ungefähr kann es vielleicht aussehen. Kleine Unterstützung im Dienst von den Geschwistern, die machen dann eben einen Unterschied. Und das ist es im Grunde, was ich meine. Unterstützen wir uns gegenseitig, kann das eben nicht nur den Dienst an sich stärken, sondern dadurch auch unsere Gemeinschaft und eben die Freude und das Gebet bei den Geschwistern. Du kannst also durch deine Unterstützung ganz nebenbei sozusagen auch deinem Bruder oder deiner Schwester helfen, ein besserer Beter zu sein, wenn du auf diese Weise eben die Gemeinschaft pflegst, weil du für deinen Bruder, für deine Schwester dann eben ein Grund bist zu Dank und zu Freude. Und in der ruhigen Minute, da kann man sich dann auch mal hinterfragen eben, hast du Gemeinschaft am Dienst deiner Geschwister? Bist du also ein Grund fürs Gott, zum Gotteslob für deine Geschwister? Und wenn nicht oder nur wenig, dann lass es deine Brüder und Schwestern in Zukunft doch mehr sehen, dass sie eben nicht allein sind und allein fürs Evangelium kämpfen und dienen. Wir können unsere Geschwister im Glauben durch unsere Taten wissen lassen, dass wir sie im Herzen tragen, wie das hier formuliert ist in unserem Text, und können dadurch ihren Dank und ihr Lob Gott gegenüber vermehren. Und wenn dir andersrum Gemeinschaft an deinem Dienst zuteil geworden ist, dann verpass es nicht, deine lieben Geschwister bei unserem Chef und Vater mit Dank und Fürbitte zu erwähnen. Lasst das Gute, das eure Geschwister für euch tun, dann nicht vor Gott unter den Tisch fallen. Wie viel Lob und Dank und Fürbitte und Freude enthalten wir uns und Gott vor, wenn wir nicht bereit sind, den Dienst unserer Geschwister zu unterstützen? Ich weiß es nicht, aber ich vermute, Es ist viel. Warum ist Paulus also dankbar? Er ist dankbar für die Gemeinschaft der Philipper am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Nicht nur für ihr Heil, sondern auch dafür, dass sie am Evangelium gemeinsam mit ihm dienen. So viel zum ersten Grund für Freude und Dankbarkeit. Nächste Woche wollen wir uns dann genauer anschauen, welche Rolle Gott bei der ganzen Sache noch spielt, abseits davon, dass eben Dank und Fürbitte an ihn gerichtet werden. Für heute kommen wir jetzt zum Ende. Ich fasse zum Abschluss noch mal kurz die W-Fragen zusammen, die wir uns heute angeschaut haben. Wem sollen wir danken? Gott. Wann sollen wir danken? Beständig und verlässlich, mit Regelmäßigkeit also. Wie sollen wir danken? Mit Freude. Und was ist ein guter Grund für freudige Dankbarkeit? Das ist gelebte Gemeinschaft am Evangelium. Lasst uns also zum einen Augen haben für das Gute im Leben unserer Geschwister. Und lasst uns zum anderen teilhaben an dem Dienst, den unsere Geschwister tun und auf diese Weise echte Gemeinschaft am Evangelium pflegen. Und so eine innige Gemeinschaft, die kann uns in so ein inniges, beständiges Gebet treiben, wie wir es heute auch von Paulus gehört haben. So können wir dann mehr und mehr zu verlässlichen Betern werden, die nicht vor allem um sich selbst kreisen und bei denen sich das Aneinanderdenken nicht in einem schnellen Stoßgebet erschöpft. Gott segne uns dabei und Gott schenke uns auch wahre Gemeinschaft am Evangelium. Amen.